Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen bei der Plattform. Mein Name ist Rudi Arnold und heute haben wir einen Gast, den viele von euch bestimmt kennen. Es ist Christian Rief, seit dem Sendestart dabei und er hat unter anderem das Format Antistatik gegründet und lange Zeit auch moderiert. Hallo Christian.
Hallo Rudi.
Ja, dann fangen wir mal wie üblich mit einer kleinen Vorstellungsrunde an. Naja, fangen wir mit der Geburt an. Wo bist du aufgewachsen? Solche Dinge einfach.
Ich bin geboren in Lindau am Bodensee vor fast exakt 50 Jahren. Ja. Und dort auch aufgewachsen. War dort auf dem Gymnasium, dann auf der Fachoberschule. Und bin 1985 nach Dilling an der Donau, um eine Ausbildung zum Erzieher zu machen und im Zuge dieser Ausbildung dann 1987 nach Ulm gekommen.
Mhm. Warum hast du dich eigentlich für den Beruf des Erziehers entschieden? Das ist ja eigentlich jetzt für einen Mann eher ungewöhnlich. Wahrscheinlich habe ich da gewisse Vorurteile, aber...
Nee, ist tatsächlich ungewöhnlich und... Also ich habe damals eigentlich gar nicht gewusst, was ich studieren soll oder was ich von der Ausbildung machen soll und habe damals in einer Volleyball-Freizeitgruppe gespielt. Da war ein Kollege, der hat eben auch in Dilling damals die Ausbildung zum Erzieher gemacht und hat mir da einiges davon erzählt und ich fand das interessant und habe das dann in Angriff genommen.
Also 87 bist du dann nach Ulm gekommen und in welcher Einrichtung hast du dann als Erzieher gearbeitet?
Also erstmal war ich, da musste man noch ein Anerkennungsjahr machen am Ende der Ausbildung. Da war ich im Jugendhaus Insel oder jetzt heißt es ja inzwischen, glaube ich, Inseltreff Weststadt.
Ich weiß auch nicht.
Sich immer wieder mal.
Ja, ich weiß jedenfalls, wo es ist, auf der Blauinsel, da hinterm ehemaligen Käsbocher, da ist es ja.
Genau, sehr verlassen und einsam auf der Blauinsel liegt das. Und da habe ich eben das Anerkennungsjahr gemacht, habe dann auf der Ulmer Jugendfarm ein gutes Jahr lang gearbeitet und bin 1991 in die Einrichtung Guter Hirte in der Budwitzstraße und habe dort in der heilpädagogischen Tagesgruppe bis 1999 gearbeitet.
Also das heißt, du warst eine Zeit lang in der Jugendfarm?
Ja. Da ging es aber noch anders zu als heute.
Ja, das weiß ich jetzt nicht, wie es heute zugeht. Aber ich habe jetzt gerade mal nachgerechnet, meine Tochter ist ja 86 geboren und die war dann auch eine Zeit lang, also doch immer ganz gern da oben. Das heißt, sie müsste dich rein theoretisch können sie dich jetzt kennen.
Das war dann wahrscheinlich später, weil ich war 89, 90 da war sie 3-4 Jahre alt.
Naja, gut, das stimmt, wenn ich jetzt das nachrechne, da war sie noch ein bisschen zu klein.
Und es war ja tatsächlich dort auch damals so, dass da unter Umständen jetzt im Sommer, wenn schön Wetter war, an einem Nachmittag dann 80 Kinder auf der Farm rumgesprungen sind.
Ja, voll war es dann schön auch und jeder wollte die netten Ponys da rein. Genau. Ja, gut, wie ging es dann weiter? Also irgendwann hast du dann deiner Erziehertätigkeit ja Lebewohl gesagt.
Das kam ziemlich unvermittelt. Ich habe dann Anfang 1999 das Angebot bekommen, das Lux-Magazin zu machen als Redakteur, die Redaktionsleitung des Lux-Magazins, das regionales Kinomagazin war. Manche werden es noch kennen. Hab dann mir schwer getan, mich zu entscheiden. Es hat mich unglaublich gereizt. Und auf der anderen Seite war es natürlich ein kompletter Sprung ins kalte Wasser. Und natürlich auch mit der Angst verbunden, das nicht machen zu oder nicht schaffen zu können. Und dachte mir dann aber, okay, gut, die Chance kriegst du vielleicht auch nur einmal. Und habe mich dann entschieden, das zu machen. Und habe es auch nicht bereut. Und habe das dann bis es Ende 2003 eingestellt wurde, also knapp 5 Jahre als Redaktionsleiter gemacht.
Ja gut, deine Tätigkeit als Lektor, als Texter, das wollen wir nachher so ein bisschen genauer betrachten. Zunächst mal den Leuten bei FreeFM, wir sind ja bekannt als Moderator von Antistatik. Antistatik natürlich eine Musiksendung. Und da interessiert mich jetzt so dein Bezug zur Musik. Wie bist du zur Musik gekommen? Seit wann machst du Musik? Und was waren so die Besonderheiten für dich?
Ja.
So weites Feld.
Ich erinnere mich an eine erste Kassette, die ich aufgenommen habe. Da waren The Sweet und Slade und Susie Quattro und so Zeug drauf. Die ganz Alten unter uns werden die noch kennen.
Ja, ja.
Das war, glaube ich, 1973 oder 1974.
Ja, 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 ja.
Und es hat mich einfach schon im Grundschulalter interessiert. Ich weiß auch, dass ich dann oft allein vorm Radio gesessen bin, wenn die Freunde draußen Fußball gespielt haben. Also das war nicht immer so, aber es konnte dann schon vorkommen, wenn gerade irgendwo eine Hitparade lief. Ja, und so hat sich das alles entwickelt und irgendwann habe ich einfach mich mehr mit Musik beschäftigt. Das war dann in Ulm, wo ich auch entsprechende Leute kennengelernt habe. Das Glück hatte, die kennenzulernen, die dann selber Musik gemacht haben, sich mit Musik gut auskannten, auch cool waren, natürlich auch wichtig. Ne? Und so kam dann eins zum anderen und auch viel über Musik gelesen. Also alles nicht so wahnsinnig spektakulär.
Ja. Spielst du ein Instrument?
Nein, ich habe es leider nicht. Ich bereue es, dass ich es nie gelernt habe. Ich musste auf der Erzieherschule, musste man ein Instrument lernen oder zu lernen versuchen. Da habe ich ein bisschen Flöte, ein bisschen Gitarre gespielt, habe aber dann schnell gemerkt, dass ich auf der anderen Seite besser sitze.
Also so wie mein Vater, jetzt mal schwäbisch, mein Vater hat immer gesagt, ja, ich spiele Radio.
Ich spiele Radio, genau.
So war das bei dir auch. Du hast ein paar Musikstücke mitgebracht und ich denke, jetzt wäre es mal Zeit, wenn wir schon mit dem Thema Musik angefangen haben. Was hören wir jetzt?
Ja, also ich habe kürzlich ein schönes Zitat der alten BBC-Radiolegende John Peel gelesen, der meinte, er versteht nicht, warum Leute irgendwann aufhören, sich für neue Musik zu interessieren. Sie gehen ja auch noch ins Kino oder auf aktuelle Ausstellungen oder lesen neue Bücher und das fand ich eine sehr gute Überlegung und habe deshalb heute ausschließlich Musik aus diesem Jahr mitgebracht und unter anderem jetzt eben eine ganz junge Band aus Kapstadt in Südafrika, die relativ so noch nicht gehörte Musik machen, die heißen John Wizards.
Christian, du hast jetzt also irgendwann bei FreeFM angefangen. Wann war denn das?
Ja, das war dann quasi mit Sendestart. Also ich habe jetzt heute auf unserer Homepage bei der Ankündigung gelesen, dass ich einer der Gründungsväter wäre. Die Lorbeeren, die stehen mir nicht zu, weil ich in den ganzen Meetings und Diskussionen, die damals, bevor die FreeFM auf Sendung ging, im Roxy stattgefunden haben, da war ich noch nicht dabei, aber ich glaube eine Woche nachdem das Ganze auf Sendung war, habe ich als Redakteur für Frank Meyer bei Happy Morning angefangen und habe dann relativ bald selber regelmäßig Happy Morning gemacht. Und es war dann auch noch 1995 alle zwei Wochen eine Stunde Musiksendung wurde da
zugestanden. Also noch in der Platzgasse, also die Leute, die damals schon dabei waren, die wissen das vielleicht noch, für die anderen so zur Erinnerung, 17. Juni 1995 sind wir auf Sendung gegangen, wir hatten da in der Platzgasse weiter vorne ein kleines Mini-Studio, aus dem wir dann rausgeflogen sind. Es war eine etwas merkwürdige Geschichte. Ja, wir sind da unter, man hat uns damals die Räume unter falschen Voraussetzungen vermietet und das war eigentlich der Hebel für irgendwelche Nachbarn, uns dann da rauszukriegen und dann sind wir ja relativ schnell in Söflingen draußen gewesen.
Kannst du dich auch noch erinnern? War ja dann auch so, wenn ich mich recht erinnere, zu dem einen Nachbarn, da war so ein gefühlter Abstand von Fenster zu Fenster von ungefähr 30 Zentimetern.
Ja, gefühlt, genau, gefühlt. Ja, und da waren halt manche Leute waren dann noch deutlich jünger. Ich meine, klar, du warst jünger, 18 Jahre, ich war 18 Jahre jünger und viele andere noch. Ja, da war es halt manchmal nicht so ganz leise, das noch dazu sagen.
Ich glaube, damals war es auch so, dass viele von uns dachten, zu einem freien Radiosender gehören auch bestimmte Verhaltensweisen, um es mal so neutral auszudrücken.
Wie hieß denn die erste Sendung, die du da gemacht hast?
Die nannte sich Emission 21. Er fragt mich jetzt nicht, wie ich auf den Namen gekommen bin, aber die hieß dann einfach so, weil es um 21 Uhr begann, stimmt. Ach so. Und mit Emission war der Musikausstoß wahrscheinlich gemeint. Also.
Hätten wir ja auch meinen können, dass es schon ins 21. Jahrhundert projiziert war. So
Mindestens.
Hast du vielleicht so ein paar Erinnerungen an Happy Morning? Ich meine, das ist ja zeitlang ist eingeschlafen, jetzt geht wohl da ein bisschen was. Aber da hast du bestimmt so ein paar Anekdoten. Das sind so skurrile Sachen.
Weiß ja zum Beispiel, die Leute, die Frank Meier kennen, der war ja schon auch immer sehr frech am Mikrofon.
Ja.
Und ich erinnere mich an eine Happy Morning Sendung, das war entweder Nachschwörmontag, wobei das glaube ich nicht, dass Frank da morgens um 7 im Radio saß oder vielleicht doch, keine Ahnung. Auf jeden Fall war irgendeine städtische Feierlichkeit und er meinte dann in der Happy Morning, er müsse jetzt den OB Ivo Gönner anrufen.
Ah, jetzt ist die Geschichte. Ja, erzähl ruhig weiter.
Und ganz genau weiß ich es nicht mehr, aber es war dann glaube ich so, dass der tatsächlich erreichbar war, der Herr Gönner, und dann aber gleich eben zu Frank meinte, ja, es muss entschuldigen, er ist noch ein bisschen müde. Und dann sagt der Frank, ja, haben Sie jetzt so viel gesoffen gestern?
Ja. Da gab es aber auch noch eine andere Situation mit dem Gönner. Da hatten wir so ein altes Mischpult von RTL damals gekauft und mit den Telefonanschlüssen. Es ging, aber man durfte diese Regler, die waren säuberlich eingestellt, nicht verstellen. Und da haben natürlich immer irgendwelche Leute dann doch dran rumgeschraubt und statt dass man telefonieren konnte, hat es einfach nur gepfiffen. Beziehungsweise der Gönner hat uns gehört, aber wir ihn nicht.
Oder ach so, während einer Live-Sendung
mit ihm. Ja. Da gab es auch mal was mit dem Gönner. Das war so eine andere Geschichte. Naja, gut, das wollen wir jetzt aber nicht so weit vertiefen. Und dann hast du Antistatik gegründet oder mitgegründet. Wie lief denn das?
Genau, das war dann so, dass wir sind ja dann im Frühjahr 1996 sind wir nach Söflingen gezogen und da wurde dann auch so ein bisschen das ganze Programm neu geordnet und für uns oder für mich und ein paar andere Leute, die Sendung machen wollten, war dann plötzlich am Montagabend 2 Stunden Platz. Ja, und dann haben wir ein Konzept eben eingereicht und hat man gesagt, okay, das klingt gut, machen wir. Und wir haben Wert drauf gelegt, eine Musiksendung zu machen mit einem, ich sage jetzt mal, relativ hohen Wortanteil. Das kam gut an und so war es dann auch. Ja.
Um was geht's denn bei Antistatik? Ich meine, es gibt ja Sendungen über Reggae, alles Mögliche. Was hattet ihr für Schwerpunkte?
Also ich bin ja jetzt wirklich seit Jahren nur noch ganz, ganz selten bei Antistatik selber dabei. Das machen der Jochen Fritz und der Matze Edel hauptsächlich, aber damals und das gilt auch heute noch, war einfach so die Prämisse zu sagen, wir wollen im Grunde Themensendungen machen. Ja, also es ist schon okay, dann immer wieder auch mal eine Sendung zu machen, wo man einfach Musik spielt, die man gut findet oder die jetzt neu ist. Aber wir fanden das damals immer auch schon spannend, so ein bisschen zu recherchieren zu bestimmten Themen, die uns interessieren. Vielleicht, ob das jetzt irgendwelche Szenen aus bestimmten Städten waren. Der Jochen hat unter Matze kürzlich ein Glasgow-Special gemacht. Oder wir haben einmal so einen 2-stündigen Themenabend zu Gewalt gemacht, wo dann Musik und Bücher und irgendwelche anderen Sachen eben mehr oder weniger ineinander geflossen sind. Also es war immer so ein Oberbegriff, der über der Sendung stand, oder meistens zumindest.
Also keine reine Musiksendung?
Es ging schon um die Musik hauptsächlich, ja, aber es ging immer auch ums Drumherum oder ausführlichere Bandporträts und solche Dinge.
Nee, weil du jetzt gerade gesagt hast, ihr habt nochmal so einen Themenabend Gewalt gemacht. Klar, Musik hat was mit Gewalt zu tun, es wird über Gewalt gesungen, Musik kann auch was Gewalttätiges sein. Und das finde ich eben das Besondere, dass man eben nicht nur eine Musikrichtung spielt, sondern wie gesagt, solche Themen beleuchtet. Und du hast ja vorher gesagt, dass ihr einen relativ hohen Wortanteil hattet oder habt.
Ja, und das war natürlich dann auch, das ist natürlich dann auch aufwendig. Und man fragt sich dann oft, oder bei mir ging es oft so, dass ich mich danach das dann auch gefragt habe, ja, hat sich das jetzt wirklich gelohnt? Na, also man musste dann schon oft auch viel Zeit reinstecken und wusste dann auch nicht, klappt die Sendung, ne, war dann oft auch so auf Kante geschnitten, weil man natürlich dann relativ viel schon festgelegt hatte und wusste, okay, das und das und das und das muss unterzubringen sein, aber 22 Uhr ist eben Schluss. Ja, also aufwendige Sache.
Ja, klar, das kann ich mir vorstellen. Ja, Nummer 2 liegt im CD-Player.
Okay, auch aus dem Jahr 2013. Das ist ein Songwriter aus, ich glaube, ursprünglich aus Kalifornien, der jetzt auch schon die 40 überschritten hat. Richard Buckner heißt. Der hat eine Zeit lang so ein bisschen auch rumexperimentiert. Jetzt kommt er aber wieder zu sehr geradlinigem, sehr, sehr einfachem Songwriting, das ich aber sehr, sehr berührend finde, weil es für mich sehr glaubhaft klingt, was er macht.
Kommen wir noch ein bisschen auf die Sendung Antistatik zu sprechen. Ihr habt ja viele Sendungen, viele Themen gemacht. Was ist dir noch besonders in Erinnerung?
Also da fällt mir spontan und sofort eine Sendung ein. Inzwischen ist er ja eine ganz große Nummer, Jan Delay. Und der ist ja ursprünglich von einem Hamburger Hip-Hop-Projekt namens Absolute Beginner. Später hießen sie dann nur noch Beginner. Und die waren 1996 und da waren sie wirklich noch sehr jung. Ich glaube 18 oder 19 Jahre alt. Er und der Daniel mit Manager Ale, der ja auch der ursprüngliche Schlagzeuger der Goldenen Zitronen ist, bei uns in Antistatik. Die haben in Ulm gespielt. Damals gab es noch den von Martin Lindner, den Club in der Pfauengasse.
In der Pfauengasse, ja.
Da haben die dann am nächsten Tag gespielt und waren dann eben bei uns in der Sendung und die haben sich benommen, das war unglaublich.
Ja, wie denn? Das ist sicher nicht gut.
Komplett destruktiv, ne? Also im Grunde genommen die Sendung boykottiert. Also Beispiel, ich habe sie gefragt, wie sie denn zu Hip-Hop gekommen sind, ne? Ja, also da sind wir da die Straße gerade ausgegangen und dann links, ne, und dann um die Ecke, sage ich, müssen wir rechts oder links, gehen wir rechts und dann noch ein Stück und da war Hip-Hop. Ne.
So sind die überhaupt zu euch gekommen, wenn sie so die Sendung boykottieren oder wo haben sie es gedacht, okay, jetzt vielleicht haben sie gedacht, es ist so ein kommerziell und das lassen wir jetzt mal auflaufen.
Ich weiß es nicht, den waren schon klar, man hat mal bei uns ja auch gesehen, dass es das kein kommerzieller Sender ist. Und ich glaube, die fanden das grundsätzlich schon gut, aber irgendwie hat da einfach auch die Chemie bei uns nicht gestimmt und das hat einfach nicht geklappt und wir hatten ausgemacht, dass die in der zweiten Stunde ihr DJ da eine Stunde einfach mixt noch und ich habe jede Minute auf die Uhr geguckt und dachte mir, hoffentlich ist es bald 21 Uhr, dann müssen wir nichts mehr reden und der legt eine Stunde lang Platten auf. Ja. Und das Lustige war, sobald die Mikros unten waren und der Platten aufgelegt hat, war es ganz entspannt. Habe ich das Mikro hochgezogen, kam wieder die super,
super blöd,
coole Nummer.
Ja, cool, blöd, wie man es immer nennen will.
Boah, ich blutend Wasser geschwitzt. Also das ist das allererste, was mir bei Antistatik einfällt. Aber wir hatten auch wirklich gelegentlich auch tolle Gäste, die also mit denen man richtig tolle Sendungen machen konnte. Die Goldenen Zitronen eben waren mal zu Gast, auch die Chicagoer Band Tortoise. Und das hat dann schon Laune gemacht. Oder Corner Shop waren dann auch mal da. Und wir waren schon gute Sendungen dabei, waren auch Sendungen dabei, die ziemlich schwierig waren.
Christian, du hast ja auf andere Art und Weise auch noch mit dem Radio zu tun gehabt. Ich kann mich noch so ganz dunkel erinnern, du warst mal im Programmrat. Was waren denn da so deine Aufgaben?
Da kann ich mich jetzt auch nur noch ganz dunkel erinnern. Also beim Programmrat geht es eigentlich, so wie ich es in Erinnerung habe, waren es zum einen die Aufgabe, Bewerbungen zu sichten. Ja, es kamen regelmäßig Leute, die Sendungen machen wollten, die dann Konzepte vorgelegt haben. Man hat sich die Konzepte angeguckt, hat die Leute in Programmrat eingeladen. Wir haben uns, glaube ich, alle 2 Wochen getroffen. Die haben dann ihr Konzept vorgestellt und dann hat man eben dann nachher überlegt, ob man so eine Sendung braucht oder ob man sie haben will. Und zum anderen ging es dann aber auch eben über Sachen, die aktuell bei uns gelaufen sind. Ne? Es gab natürlich auch immer wieder Dinge, die über den Sender gesagt wurden, wo man dann überlegt hat, geht sowas denn überhaupt? Ne? Greift man da vielleicht nicht jemand auch zu sehr an oder wie auch immer? Oder man diskutiert über Sendungen, wo man sagt, das läuft jetzt hier eine Weile schon, aber passt vielleicht doch nicht so bei uns ins Programm rein. Ein Programmrat, wie es der Name sagt, kümmert sich ums Programm und guckt sich das Programm genau an und schaut, ob das Programm im Ganzen dem entspricht, was der Sender eigentlich will.
Ich kann mir auch noch so ganz, ganz dunkel erinnern, so in den ersten Jahren war es manchmal nicht so ganz einfach. Da kamen dann auch manchmal Beschwerden aus Stuttgart. Irgendjemand hat sich in Stuttgart beschwert und die haben dann wieder an uns Briefe geschickt. Das war damals nicht so ganz einfach manchmal.
Ich erinnere mich noch an eine großartige, lange dauernde, über Monate sich hinziehende Diskussion, wo es darum ging, ob man über den Ulmer Fußball regelmäßig berichtet. Und ich war einer der Befürworter, das war in der Saison, bevor sie in die zweite Liga aufgestiegen sind, und wir als Fußballfans haben schon gemerkt, da tut sich was in Ulm, das war eine gute Mannschaft, und wir dachten uns, wir könnten doch da einfach auch mal aus dem Stadion einfach so Telefon-Live-Berichte senden und gucken, ob man mal ein Interview mit einem Spieler machen kann oder sowas in der Art, und da gab es Leute, die das richtig gut fanden im Programmrat und welche, die das völlig absurd fanden, dass ein Sender wie Radio Free FM über Fußball berichtet, und das hat sich dann recht lange hingezogen, diese Diskussionen, die sehr laut oft waren, und aber man hat dann irgendwann schon gesagt, okay, gut, jetzt machen wir das einfach mal. Das hat dann auch gut funktioniert. Und da gab es ein paar ganz tolle Sachen. Also Ralf Rangnick, der inzwischen wirklich auch groß ist, ne, der war zum Beispiel mal 2 Stunden lang bei Klaus Schlecker hier in der Sendung, oder auch ein paar Spieler der Ulmer Erstligamannschaft. Es war eine gute Zeit damals.
Ich kann mich tatsächlich auch noch erinnern, ich bin jetzt auch nicht so der Sportbegeisterte, aber dass es mal so eine Sendung gab, die sich um Sport gedreht hat. Wie hießen die, weiß ich gar nicht mehr.
Ach, später hat es dann der Rainer Stumm übernommen, da hieß es Fußball an der Basis. Vorher war es eher so ein loses Projekt ohne festen Programmplatz, aber einfach auch mit der Möglichkeit, da was zu machen. Und ja, war gut. Also wir waren da wirklich Vorreiter, weil das war ansonsten, außer jetzt in der Südwestpresse, war dieses Thema Ulmer Fußball nicht so präsent. Und das sind ja, wie gesagt, dann durchmarschiert nach oben. Und
ja, und das Besondere an Free FM ist ja eben, dass man, mag ich jetzt mal, mehr Zeit hat, sich ein bisschen intensiver mit den Leuten unterhalten kann, nicht mal so auf 1,30 runterformatiert.
Da fällt mir nämlich auch gerade noch was Tolles ein. Wir hatten dann mal den damaligen Kapitän, das war der Torwart Philipp Lauchs, und den Stürmer David Strilic 2 Stunden abends zu Gast, und das war in Söflingen zu der Zeit damals, und die fanden das ganz toll, und am Ende meinte der Philipp Lauchs, Mensch, hier könnte man einen richtigen Radiosender draus machen.
Einen richtigen Radiosender. Oh, da kann ich mich auch noch erinnern, da war mal irgendeiner von der Landesanstalt für Kommunikation da. Ich verrate jetzt keinen Namen, der hat auch mal, da waren wir sogar, glaube ich, noch, das war noch in der Platzgasse, also im ersten Studio, und dann hat er so hinterher gemeint, nachdem er unser Equipment gesehen hat, vergesst doch den ganzen nicht kommerziellen Scheiß, macht Kommerzradio. So was, nach dem Motto, was wir hier eine Ausstattung haben, das war schon ganz gut.
Ja, man muss dann einfach doch mehr den Fokus auf den Inhalt und nicht so sehr auf die Form legen, dann passt die Sache.
Ja, Fokus setzt man wieder auf die Musik.
Ja, okay, jetzt nochmal was aus Afrika, aus Mali. Bombino heißt der, ist ein großer Star dort, der Blues-Rock-König von Mali, und der hat dieses Jahr ein Album rausgebracht, das der sehr angesagte Dan Auerbach von den Black Keys produziert hat. Das ist sozusagen, ja, afrikanischer Bluesrock. Bombino heißt der Mann.
Radio Free FM, die Plattform. Plattform. Bei mir zu Gast Christian Rief. Christian, es hat mir jetzt wahnsinnig gut gefallen, dieses Stück da aus Mali. Ist das so ein bisschen dein Thema? Ich meine jetzt nicht Mali, sondern solche, nenne ich es jetzt mal internationale Popmusik aus Ländern, die jetzt vielleicht nicht so Mainstream für unsere Breiten sind.
Also es wäre jetzt übertrieben zu sagen, dass ich mich da besonders gut auskenne. Es interessiert mich seit ein paar Jahren und es ist mehr oder weniger die Sachen, also es ist mehr oder weniger Zufall, sage ich mal, die Sachen, auf die ich dann stoße oder die ich mir auch kaufe. Ich glaube, um da einen Überblick zu kriegen, muss man sich dann, glaube ich, schon eine ganze Zeit sehr intensiv damit beschäftigen. Aber also mich interessieren halt dann eher auch immer wieder neue Sachen. Also ich bin jetzt keiner, der sagte, ich höre seit 25 Jahren Indie-Rock und das wird für immer das Beste sein, was ich kenne. Das ist dann schon interessant, einfach Sachen kennenzulernen, die woanders herkommen, die anders klingen und die aber wie eben hier doch auch dann einen sehr westlichen Bezug haben und da zwei Welten so ein bisschen verknüpfen und was Gescheites draus machen. Und da ist Afrika jetzt am ehesten der Kontinent, der mich interessiert.
Also ich habe nämlich jetzt gerade so ein bisschen, als ich die Musik gehört habe, so richtig mitgewibbelt. Also wenn das irgendwo laufen würde, ich würde dann auf jeden Fall tanzen. In dem Sinn kann ich nicht, aber ich bewege mich sehr gern. So nenne ich es jetzt mal. Und da wäre ich jetzt richtig drauf abgegangen, so auf dieses Stück da.
Ja, kann man gut drauf abgehen, finde ich auch.
Christian, in der Ankündigung, da stand ja noch was mit freiberuflichem Texter und Lektor. Also verlassen wir mal die Musik so zwischendrin. Vielleicht können wir nachher noch drauf zu sprechen kommen. Was versteht man denn darunter und wie bist du dazu gekommen?
Ja, freiberuflicher Texter und Lektor ist einer, der schreibt und lektoriert und ständig guckt, wo er Aufträge herkriegt. Also ich bin dazu gekommen, mehr oder weniger aus der Not geboren, als damals das Lux-Magazin eingestellt wurde, 2003, was ich vorher kurz erwähnt habe, war ich längere Zeit arbeitslos und habe dann mir irgendwann gedacht, probier das einfach, du musst wenig investieren, du kannst von zu Hause aus arbeiten, du hast einen Computer. Also es gibt mehr oder weniger keine Anschaffungskosten. Und nachdem das die ersten 3-4 Jahre ja, sehr zäh war, ist es dann 2010 besser geworden und jetzt läuft es eigentlich ganz gut. Es ist wie immer, wenn man freiberuflich arbeitet, so, dass alles in Wellen kommt. Man hat Phasen, wo man relativ wenig zu tun hat und plötzlich kommen drei größere Aufträge auf einmal und man weiß kaum, wie man fertig werden soll. Das ist normal eigentlich so.
Was sind da so deine Auftraggeber?
Es läuft viel über Agenturen, also hauptsächlich Designagenturen, Grafikagenturen, die Aufträge haben, zum Beispiel für ein Unternehmen eine neue Website zu entwickeln. Das ist was oft passiert, also wo ich oft dann mit ins Spiel komme, die dann sagen, wie schaut es mit den Texten aus, muss man da auch was machen, wir hätten da jemand. Und wenn der Kunde dann sagt, ja, ist eine gute Idee, neue Texte können wir auch brauchen, dann komme ich mit ins Spiel und dann machen wir das eben zusammen, die Grafik und ich mache den Text. Es gibt Stammkunden, die immer wieder Sachen brauchen. Das sind dann oft dann aber eher Lektorate und Korrektorate. Also es gibt zum Beispiel einen Historiker hier aus Ulm, für den ich seit 5 Jahren alle Veröffentlichungen lektoriere und das sind dann so Sachen, wo ist man einfach auch schon dann prima aufeinander eingespielt und kann es dann auch terminlich immer sehr gut fixieren und sagen, okay gut, dann kriegen Sie das in 5 Tagen und dann passt die Sache. Und ansonsten, ja, muss man halt einfach gucken, wie die Miete reinkommt, wo die Aufträge herkommen.
Du hast jetzt zwei Begriffe genannt, Korrektorat, Lektorat. Bei Korrektorat, das wird wohl sein, dass man da einfach nach den Kommas und irgendwelchen Rechtschreibfehlern guckt. Stimmt das so?
Genau, das rein Formale ist das dann, ja.
Und was ist dann Lektorat?
Beim Lektorat kommt eben der inhaltliche Teil mit ins Spiel. Der Sinn, sage ich jetzt mal, man guckt bei einem Text, ob das alles stimmig ist, was da drin steht. Nicht, dass der auf Seite 12 jetzt das linke Bein hinterherzieht und auf Seite 38 ist es plötzlich das rechte Bein. Und ob das einfach dann vom Stil her passt, so, macht da eventuell Verbesserungsvorschläge, wenn irgendwelche textlichen Sachen einem nicht so gut gefallen. Ob der Autor dann ja sagt, ist eine andere Frage. Aber das gehört beim Lektorat eben auch mit dazu. Man greift da mehr mit ein.
Also manchmal auch Sachen verständlich machen, wo man manchmal, es kommt mir einmal hin und wieder vor, dass ich irgendwas lese und denke ich, ja, was wollen uns diese Worte sagen? Kommt das bei dir auch so mal vor?
Das kommt durchaus mal vor und Lektorat ist deshalb auch die Variante, bei der man eher mal in Konflikt mit dem Autor gerät.
Und da, da kannst du jetzt also ganz gut leben.
Ja, es geht so. Also es könnte immer besser laufen. Manchmal läuft es richtig gut, manchmal läuft es gar nicht gut. Es ist ein ständiges Auf und Ab im Grunde genommen. Aber es ist, wenn du von Kunde den Auftrag gut erledigt hast, dann kommt das nächste Mal wieder. Das ist so dieser Schneeball, dieser Effekt, der bei uns Freiberuflern ganz wichtig ist. Und deshalb sollte man die Aufträge nicht verhauen.
Nee, das nicht. Und du hast mir ja vorher so ein bisschen angedeutet, du hast auch Familie, da hat man ja eine zusätzliche Verantwortung. Kannst du mir da mal was dazu erzählen?
Wie
zur Familie? Du hast doch einen Sohn zum Beispiel.
Ja, ich habe einen Sohn, genau, einen 9-jährigen Sohn und eine Frau. Aber ich weiß jetzt nicht, was es da anderweitig interessante Sachen
dazu ja gut, gibt. Ich habe jetzt ein gewisses...
Der spielt Fußball,
ja, genau,
und mein Sohn, und ich bin mit der Jungfrau zum Kinde dazu gekommen, als Co-Trainer in dieser Mannschaft zu arbeiten, seit Frühjahr 2011. Und ich habe früher selber Fußball gespielt, bin großer Fußballfan, habe inzwischen ein extrem ambivalentes Verhältnis zum Fußball, nämlich sehe auf der einen Seite den Sportfußball und auf der anderen Seite eben das Systemfußball, und das greift leider im Kinderfußballbereich teilweise auch kräftig zu.
Echt? Das muss ich jetzt erklären.
Ja, also das ist, man liest ja inzwischen auch relativ häufig, dass es oft, selbst bei den Kleinsten, bei den 6-7-Jährigen schon zu Zwischenfällen kommt bei Fußballspielen. Vor ein paar Wochen war sogar in der Süddeutschen Zeitung im Sportteil ein Bericht darüber mit der sehr guten Überschrift "Papa, du störst". Über motivierte und ambitionierte Eltern, die in ihren Kindern das sehen, was sie selber nicht erreicht haben, die Fußball völlig überhöhen. Ne? Auch übermotivierte Trainer oftmals leider. Also ich habe das jetzt in 2,5 Jahren wirklich reichlich mitgekriegt. Wir sind sehr viel auf Spielen und Turnieren unterwegs und sehe da eben, dass leider den Kindern ihr Sport quasi weggenommen wird von den Erwachsenen. Und da gab es jetzt inzwischen, vor ein paar Jahren gab es eine Initiative, die Fair Play Liga heißt die. Die hat auch ein frustrierter Kinderfußballtrainer gegründet. Und die ist inzwischen bundesweit im Kleinkinderfußballbereich oder also in der GFE-Jugend teilweise, ist diese Fair Play Liga eingeführt. Und da müssen zum Beispiel die Eltern 15 Meter vom Spielfeldrand wegstehen. Es gibt keinen Schiedsrichter. Und es gibt inzwischen eben auch keine Ausschreitungen mehr. Aber das ist eben nicht überall so. Und es ist ein schwieriger Bereich.
Also du meinst, wenn ich das jetzt so zwischen den Zeilen so raushöre, dass auch schon im Kindesalter Fußball, ich sage es jetzt im negativen Sinne, zu ernst genommen wird. Kann man das so formulieren?
Ja, also Natürlich, total. Ich habe mir ein Buch vom DFB, gibt es ein Fußball-Lehrbuch für Kinderfußball. Und ich dachte, ich habe mir das gekauft damals und dachte, okay, der DFB wird natürlich darauf gucken, dass da möglichst viele tolle, kleine, zukünftige Nationalspieler herangezogen werden. Das ist genau das Gegenteil ist der Fall. Der DFB sagt, lass die Kinder spielen. Es gibt ganz viele begabte Fußballer, die mit 12, 13 Jahren aufhören, Fußball zu spielen, weil sie einfach frustriert sind, weil sie seit 5, 6 Jahren in irgendwelche komplizierten taktischen Systeme eingebunden werden, weil sie gedrillt werden, weil sie viel zu übermotivierte Trainer hatten und so weiter und so fort. Und der DFB sagt, das ist der falsche Ansatz, man muss die Kinder spielen lassen. Mhm. In der Realität geht es genau in die andere Richtung. Es wird immer krasser und ich habe es leider selber auch schon hautnah miterlebt. Also nicht nur mit Worten, sondern mit Fäusten eben auch, ne? beim Kinderfußball. Und das ist ein Thema, das mir persönlich sehr wichtig ist, weil ich glaube, da ist was Tolles, wenn Kinder in einem Verein Sport treiben wollen und es ist grauenvoll, wenn die teilweise Angst auf dem Platz haben, einen Fehler zu machen mit 7 Jahren. Das geht nicht, sowas, oder?
Also es ist einfach eigentlich nicht.
Völlig daneben.
Und du kannst dich da aber so einbringen oder ein bisschen gegensteuern.
Wir sind drei Trainer, wir legen zum Beispiel relativ wenig Wert auf Ergebnis. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber wir sagen immer, wir wollen sehen, dass ihr gut miteinander Fußball spielt, ne? Und das Ergebnis ist erstmal nebensächlich. Und ich habe mir jetzt zum Beispiel, nachdem es im Sommer jetzt auch bei uns einen wirklich heftigen Vorfall gegeben hat, ich sage jetzt beim Spiel nichts mehr. Ich sage es im Training und beim Spiel sage ich, also vielleicht.
Jetzt spiel halt.
Ja, genau, mehr oder weniger. Und ich war gut damit und die Kinder finden es, glaube ich, auch nicht ganz schlecht.
Gut. Musik.
Musik, jetzt was ganz anderes. Ich habe Hip-Hop dabei, also da gibt es ja auch immer noch tolle Sachen, abseits von Gangster-Rap und ähnlichen Sachen. Und einer, den ich ganz toll finde, auch nicht mehr ganz jung, der heißt KKA, ist aus New York, ist relativ unbekannt und hat dieses Jahr auch ein tolles Album rausgebracht. Und den hören wir, K.
Radio Free FM, die Plattform, am Mikrofon Rudi Arnold, bei mir zu Gast Christian Rief. Christian, kommen wir nochmal zum Abschluss auf die Sendung Antistatik zurück. Du hast mir gerade eben in der Musikpause erzählt, dass du gestern mal wieder dabei warst. Um was ging's denn?
Ja, wir machen seit vielen, vielen Jahren im Dezember zwei Sendungen, unsere Redaktionscharts, unsere Lieblingsalben und eine Woche vorher die Lieblingssongs des jeweiligen Jahres. Wir haben da so ein ziemlich kompliziertes Bewertungssystem und da gibt es dann quasi die richtige Hitparade. Und das machen wir zweimal im Dezember an zwei aufeinanderfolgenden Montagen. Und gestern waren eben unsere Lieblingsplatten 2013 am Start.
Was waren denn deine? Oder welche waren denn deine?
Ich falle da jetzt gar nicht groß aus dem Rahmen. Meine war Daft Punk, Random Access Memories und mein Lieblingssong 2013 war Get Lucky und das kennen viele Leute und das mögen viele Leute und das ist einfach super. Also gar nichts Außergewöhnliches.
Im Januar macht er ja auch so eine Spezialsendung, hast du mir erzählt.
Genau, das machen wir seit 2004 oder 2005, einen Rückblick auf die verstorbenen Popmusiker im weitesten Sinne, da ist dann auch Jazz dabei und ähnliche Sachen. Etwas, das ich durch den Kollegen Karl Bruckmeier vom Bayerischen Rundfunk, der hat mich da drauf gebracht, der macht das auch seit vielen, vielen Jahren und ich finde das eine tolle Sache, eben auch Leute zu würdigen, die jetzt nicht so Entschuldigung, bekannt sind, wie zum Beispiel dieses Jahr Lou Reed oder letztes Jahr Whitney Houston, die verstorben sind. Mhm. Und dann kann man dann eben auch mal den Schlagzeuger von irgendeiner nicht ganz so bekannten Popband würdigen, weil die toll waren und dann Lied spielen und es sind sehr viele Daten und Fakten in diesen zwei Stunden, aber es ist ehrlich gesagt meine Lieblingssendung im ganzen Jahr. Ich mache die furchtbar gern und sie macht sehr viel Spaß immer.
Wie oft machst du eigentlich noch Antistatik so im Schnitt?
Ganz, ganz selten nur noch. Vor ungefähr, weiß ich nicht, 10 Jahren haben der Jochen und der Matze die Sendung übernommen. Mir war es da einfach auch zu viel und ich war froh, dass der Matze auch richtig einsteigen wollte. Und inzwischen ist es so, dass ich vielleicht 5 Sendungen im Jahr mache, wenn ich irgendein Thema habe, das mich wirklich interessiert, wo ich denke, da könnte man was machen und die Jungs haben Zeit und Platz und dann mache ich was. Aber wirklich sehr, sehr, sehr selten.
Ja, aber ist doch andererseits eine schöne Sache, wenn man FreeFM weiter verbunden bleibt. Ich meine, du warst seit Sendestart dabei. Ist ja mir dann doch irgendwo ans Herz gewachsen.
Ja, FreeFM forever, das ist ja schon klar.
Was mich auch übrigens immer wieder freut, also ich kriege es immer wieder mit, redet man drüber, es hören immer mehr Leute, das ist das Schöne. FreeFM, also Antistatik wahrscheinlich dann auch, also immer mehr hören FreeFM.
Ja, es ist auch schön, dass man jetzt immer auch ein bisschen gucken kann beim Livestream, wie viele Leute da mit dabei sind. Und,
ja, ich habe es jetzt gerade nicht an, aber man sagt ja immer ein Livestream-Hörer 1000 on air. Ja, manchmal sind es dann schon ganz schön viele, die dann zuhören.
Vielleicht müssen wir ein paar von den 1000 abziehen, aber...
Ja, aber es sind schon viele.
Genau, ja.
Und das Schöne ist ja auch immer, dass man weiß, man hat auch treue Hörerinnen und Hörer, zum Beispiel in Berlin. Ich kriege immer wieder mal so kleine Mails und ja, also ja. War wieder eine tolle Plattform oder so. Wenn man Freundin in Berlin hat, die hört da öfters mal rein. Hallo Gudrun.
Ja, ich finde es aber auch wichtig, so ein Feedback, um selber auch dran zu bleiben und sich zu motivieren. Ich finde es schon wichtig, einfach zu wissen, okay, es gibt Leute, die gern zuhören und die das auch gut finden. Also so ganz anonym, finde ich, ist es auf Dauer dann auch nicht so gut.
Ja, Christian, dann sind wir am Ende. Es war eine wirklich spannende Sendung für mich. Es war vieles aus deinem Nähkästchen und ein bisschen auch die Geschichte von FreeFM haben wir so ein bisschen beleuchtet.
Im Anekdotenstübel.
Genau, und du hast noch eine Musik mitgebracht und mit der beenden wir jetzt die Sendung. Was hast du noch?
Ja, da kam dieses Jahr eine CD heraus, die heißt Heimatlieder aus Deutschland. Das sind aus aller möglichen Länder Leute, die nach Deutschland eingewandert sind und da ihre Musik eben mitgenommen haben. Jetzt ganz abgekürzt gesagt. Und da gibt es Remixe dieser Songs von Elektronikmusikern und wir hören da jetzt was Kroatisches von Gudrun Gut im Remix.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.